Ob im Stadion, bei Geburtstagen oder in der Gemeinde, singen gehört bei uns allen fast in den Alltag. Und dabei ist es auch eigentlich egal, ob das gekonnt abläuft oder mal etwas daneben oder nur halb zusammen. Singen gibt den Menschen etwas und vor allem das Singen in einer Gemeinschaft, in einer Chorgemeinschaft. Stefan Moster, Schriftsteller und Übersetzer, gebürtig aus Mainz, hat sich über dieses gemeinsame Singen Gedanken gemacht. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Vom Glück im Chor zu singen«. Und darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Herr Moster, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, grüß Sie.
Warum war der Wunsch bei Ihnen so groß, über dieses Glück im Chor zu singen auch zu schreiben? Ich meine, Sie hätten ja auch glücklich einfach im Chor singen können, aber Sie wollten diese Glücksgefühle irgendwie beschreiben und aufschreiben, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich der Versuch, etwas, was wir für normal halten, einmal genau unter die Lupe zu nehmen und dem Ganzen auf den Grund zu gehen und vielleicht auch Wert beizumessen. Also ich bin umgeben von Chorsängerinnen und Sängern aufgewachsen. Das ist mir irgendwann klar geworden und ich habe gemerkt, dass das für die Leute so eine große Bedeutung hat. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich genau? Und da ich eben Schriftsteller bin, bin ich derjenige, der darüber schreiben kann oder will.
Und können Sie jetzt nach diesem Nachdenken und Schreiben versuchen, schwierige Aufgabe, kurz und pointiert zu sagen, woher dieses Glücksgefühl kommt? Ich habe rausgelesen, auf jeden Fall ist für Sie Singen ein natürliches Antidepressivum.
Das ist sicherlich so, das werden viele auch bestätigen, aber das kommen ganz viele Sachen zusammen oder mehrere Sachen zusammen. Also wenn wir mal mit der Gemeinschaft anfangen, von der Sie auch gesprochen hatten in der Anmoderation, die Gemeinschaft im Chor unterscheidet sich von allen anderen darin, dass sie gewissermaßen voraussetzungslos ist. Man muss nicht verwandt sein, man muss nicht befreundet sein, es muss kein Begehren geben. Die anderen müssen einem nicht mal sympathisch sein. Ja, und trotzdem bildet sich eine Gemeinschaft, die etwas hervorbringt. Dann Gemeinschaft, die etwas hervorbringt und indem man sich selber reingibt, das ist eine Art von Sinnerfahrung, die man damit macht, weil auch etwas entsteht, was andere dann mögen, vielleicht sogar beklatschen. Dann ist die Musik natürlich im Spiel. Man hat als Chorsängerin, Chorsänger Anteil an der Hochkultur beispielsweise, wenn man größere Werke singt. Aber auf jeden Fall macht man Erfahrungen mit Mehrstimmigkeit, was immer einen positiven Effekt auf Menschen hat. Und natürlich, wenn man dann wirklich singt und regelmäßig zur Probe geht und so weiter und mit anderen was entstehen lässt, dann setzt das ist erwiesenermaßen so, auch Hormone frei, es passieren Dinge im Herz und im Kopf, die tatsächlich wirken wie ein Antidepressivum.
Auf den ersten Punkt würde ich gerne eingehen. Also für Sie ist ein Chor mehr, also etwas, was unserer chaotischen Weltordnung gerade entgegensteht, oder? Also könnte man sagen, ein kleines, gutes Gesellschaftsmodell in sich sozusagen?
Das könnte man sagen, vielleicht auch gerade deswegen, weil es nicht so ein Ideal ist. Es ist so einfach, wie ich gerade gesagt habe. Man muss nur sich sozusagen darauf einigen, dass man zusammen etwas singen will und dass man bestimmte Regeln akzeptiert, die dazugehören. Zum Beispiel, dass es eine Chorleiterin gibt oder dass man nach Noten singt, dass alle das gleiche Werk singen und so weiter. Ansonsten spielt es keine Rolle, wer man ist, wo man herkommt, ob man reich ist oder arm, alt ist oder jung und so weiter und so fort. Solche Konstellationen sind ganz selten tatsächlich. Und das ist eine Konstellation, die sonst keine so große Anforderung hat. Man muss nicht bestimmte Gesinnungen haben und so weiter. Es gibt keine Vorabforderungen, sondern man ist nur da zusammen. Insofern kann das schon eine Erfahrung sein, die man hochrechnen kann auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge, würde ich sagen.
Und in die Gesellschaft reinwirken, da passt ja auch Ihr Abschnitt über die queere Chorszene. In Ländern, wo Homosexualität kriminalisiert wird, da ist der Chor ein Schutzraum.
Das ist richtig, ja. Ziemlich interessant überhaupt, dass es diese queere Chor-Szene so groß ist und so vielfältig ist. Und ich wusste das vorher auch nicht, das hab ich mir von Aktivisten und so weiter erzählen lassen, dass selbst in Ländern, in denen Homosexualität kriminalisiert ist, immer trotzdem es diese Chöre gibt, die dann unter dem Radar fliegen, weil das Bedürfnis so stark ist, mit Menschen, die mir ähnlich sind, zusammen zu sein und aber auch was, aber sich sozusagen nicht nur zu ducken, sondern zusammen was Schönes zu machen, offenbar. Und Singen ist natürlich eben auch eine Art, die Stimme zu erheben. Nicht nur zum Protest, was natürlich mit Singen auch geht, sondern überhaupt, um auch sich selbst zu vergewissern, sich selbst zu hören oder auch die eigene Stimme zu spüren, den Atem zu spüren.
Stefan Moster, Sie betonen auch, das Chorwesen hat nichts Verstaubtes, Überkommenes, Uncooles an sich. Und ja, es gibt diese queeren Chöre, über die Sie gesprochen haben. Es gibt Frauenchöre, Männerchöre, Kinderchöre. Aber eine Studie des Deutschen Musikinformationszentrums zeigt doch, dass überwiegend Frauen und ältere Menschen im Chor singen. Also ich würde sagen, der Chor oder der Chorgesang, die kämpfen dann doch mit einem überkommenen Image oft auch. Und ich frage mich, wie kann man das ändern? Es ist ja nicht nur die Lösung, sich irgendwie von Gesangsvereinen dann in Vokalartisten umzubenennen, oder? Was haben Sie da für Vorschläge?
Ja, auch das ist ziemlich vielfältig. Also was eine Rolle spielt, ist der Begriff Verbindlichkeit. Ich glaube, viele Menschen scheuen heutzutage die Verbindlichkeit, jede Woche zur Probe zu gehen, beispielsweise. Damit haben auch andere Institutionen zu kämpfen, alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, auch Sportvereine und Parteien und so weiter. Also das mangelt an Festlegung. Also da müsste sozusagen etwas passieren außerhalb der Chöre. Ansonsten, den Chören bleibt nichts anderes übrig, als sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Denn ungeachtet dessen, was Sie gesagt haben, was natürlich richtig ist, ist es auch so, dass man das Phänomen beobachten kann, dass Leute von der Zuhörerseite auf die aktive Seite wechseln wollen. Also dass Chöre Zuwachs bekommen aus dem Publikum, das sie haben. Und das ist gewissermaßen die Situation, in der sowas passieren kann, in der das Image sich verändern kann.
Um nochmal auf die Musik zu kommen, Swift statt Schubert, auch ein Zitat aus dem Buch. Wie ist das so mit dem Lied oder um sich sagen Songgut im Chor? Gibt es einen Wandel zu mehr Pop? Und noch wichtiger, macht es dann einen Unterschied, ob ich Rheinberger oder einen Adele-Song in der Gruppe singe? Also im Hinblick jetzt auf die guten Glücksgefühle.
Es kommt ein bisschen auf die Person an. Prinzipiell würde ich sagen, nein. Also die Glücksgefühle, die kann man von den Beatles bekommen und auch von Bach. Es kommt natürlich darauf an, was man will. Es gibt Sängerinnen und Sänger, für die ist es gerade wichtig, die großen Werke zu singen oder die bedeutenden hochkulturellen Werke zu singen. Und für andere geht es mehr um das gemeinsame Singen, vielleicht sogar auch eher um das leichtere Singen oder auch um Singen der Musik, die sie selber hören. Ob es jetzt so einen allgemeinen Trend gibt zu mehr Pop, das würde ich vielleicht nicht sagen. Es gibt aber das Phänomen, dass es mehr Popchöre gibt. Aber ob es sozusagen so einen Abfluss gibt, verstehen Sie, vom klassischen Repertoire hin zum Pop, das kann man sehr schwer quantifizieren.
An wen genau richtet sich Ihr Buch? Also die vielen Chorsängerinnen und Sänger, die wissen ja vielleicht sogar, was das Chorsingen mit ihnen macht. Soll es denen das nochmal klar machen oder soll es Werbung sein für Leute, die sich bisher noch nicht getraut haben, im Chor zu singen?
Es geht darum, wichtige Dinge, die wir als Menschen machen, in ihrem Wert zu zeigen. Also zum Beispiel, wenn ich bekomme ziemlich viel Resonanz auf dieses Buch, obwohl es erst vor kurzem erschienen ist. Und was man hört von aktiven Chorsängerinnen ist, dass sie sagen, ja, das ist so, wie du das beschreibst, aber ich hätte das so nicht unbedingt formulieren können. Und wenn man etwas formuliert, also das ist sozusagen der kleine Beitrag, den ich leisten kann, dass ich meine Sprache hier einbringe und versuche, die Dinge zu formulieren, damit sie in ihrer Wertigkeit gezeigt werden, dann kann das was für alle sein, auch für aktive Sängerinnen und Sänger, denke ich.
Meine letzte Frage. Sie sind ja mit Chormusik groß geworden. Zumindest denkt man das, wenn man das erste Kapitel liest, wo Sie auch eine Szene mit Ihrem Großvater schildern. Und haben Sie gezählt, in wie vielen Chören Sie schon gesungen haben? Und gibt es ein Chorwerk, was sich da immer durchzieht als Dauerbrenner für Sie persönlich sozusagen?
Ja, ich bin ja nur so jemand, der immer nur in Projektchören und Familienchören gesungen hat. Das sind nicht so, und dann in der Kindheit natürlich in verschiedenen Gemeindechören. Das sind nicht so viele, ich weiß nicht, wie viele es gewesen sind. Das ist, also kirchliches Liedgut hat sich da durchgezogen. Aber eins, was mir immer wieder in den Sinn kommt, was wohl auch eine Bedeutung hatte offenbar, weil es immer wieder gesungen wurde, ist Ave Verum von Mozart. Dem ist ja auch ein kleines Kapitel gewidmet in dem Buch, nicht von ungefähr.
Stefan Moster über sein Buch Vom Glück im Chor zu singen. Erschien im September im Suhrkamp Verlag, 219 Seiten, 20 €. Vielen Dank, Herr Moster, für das Gespräch und alles Gute.
Danke sehr.